Liebe Gemeinde, letzten Sonntag hat uns der Martin schon mitgenommen in das Buch der Bibel, dem Prophet Habakuk. Das prophetische Buch endet mit einem Gebet in Form eines Lied, das sich über das ganze Kapitel hinzieht. Und wenn wir Gebet und Lied hören, dann erinnert uns das sehr stark natürlich auch an Psalmen, wo oft auch ein bisschen ähnlich aufgebaut sind, wie jetzt auch das dritte Kapitel vom Habakuk. Und es erstaunt auch nicht, dass der Martin in seiner Aufstellung letzte Woche über das dritte Kapitel Folgendes noch geschrieben hat, dass das ein Theophanie-Psalm sei. Mehr dazu zu dem Begriff noch ein bisschen später. Aber wir wollen das Kapitel in vier Punkte aufteilen oder in vier Bereiche aufteilen. Erstens, der Habakuk appelliert an Gott. Die ersten zwei Verse. Dann haltet der Habakuk, das ist noch ein schwieriger Name zum Aussprechen, der Habakuk Rückschau. Und er erwartet auf Gottes Handeln im Vers 16. Und im Vers 17 und 19 erfasst er einen Schluss auf Gott als seine Kraft 100% zu vertrauen. Aber wir fangen noch mal von Anfang an. Der Habakuk appelliert an Gott. Ich lese euch die ersten zwei Verse. Und ihr seht sie auch dort. Als mir der Herr ist. Oh nein, Entschuldigung. Herr, ich habe deine Botschaft gehört. Dein Plan erfüllt mich mit Ehrfurcht. Führe ihn aus. Sobald es geht, vollende dein Werk, damit wir es noch erleben. Auch wenn du im Zorn handelst, hab Erbarmen. Der Habakuk anerkennt die Grösse von Gott und seine Möglichkeiten, die er hat. Er zeigt immer, es ist ihm bewusst, Gott kann jederzeit eingreifen. Wenn ich an unsere Lobpreiszeiten denke, dann ist auch jeder Sonntag für uns ein Sonntag von dieser, genau von dieser Proklamation, die der Habakuk da macht. Auch heute Morgen haben wir zum Beispiel bei dem Lied «So gross ist der Herr» schon das gesungen. Wir haben zurückgeschaut, wir haben gesagt, vom Anfang der Schöpfung bis heute ist Gott der gleiche geblieben. Die Frage ist einfach, sind wir so wie der Habakuk in einer Gebetshaltung dabei? Sind wir mit unserem Herz 100% dabei? Oder sind unsere Gedanken vielleicht sonst neumend? Sind wir bei unseren eigenen Sorgen, bei unseren eigenen Gefühlen? Oder sind wir dort, wo Gott ist? Und ehrlich gesagt, kenne ich beides bestens. Ich habe gerade auch in dieser Woche wieder in einer Situation gemerkt, wie schnell oder wie schwer, dass es mir fällt, ganz im Jetzt zu sein. Ganz in dieser Situation zu sein, die jetzt dran ist. So schnell wandern meine Gedanken wieder mit anders an oder sind ganz an einem anderen Ort und ich verpasse das, was eigentlich jetzt dran ist. Und so ist es auch in der Anbetung, im Lobpreis so wichtig, dass wir unser Herz auf ihn fokussieren, mit ihm rechnen, uns auf ihn ausrichten. So schnell können wir uns selber und vielleicht auch unseren Geschwistern etwas vormachen, aber Gott sieht tiefer und er weiß, wie wir mit ihm unterwegs sind. Der Habakuk steht für sein Volk im Gebet ein. Mir gefällt das Wort in Riss treten. Und die Bibel verwendet das Wort immer wieder. Dazu lese ich euch Hesekiel 22, Vers 30. Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauerte und vor mir für das Land in den Riss trat, damit es sich nicht verheerte, aber ich fand keinen. Oder in einer anderen Übersetzung heisst es, in die Bresche springen. Wir wissen zum Beispiel vom Abraham, dass er für Sodom und Gomorra eingestanden ist, weil er dort Lot gelebt hat. Oder für den Mose, der in der Wüste für sein Volk in Riss getreten ist und sich eingesetzt hat für sie, damit sie für ihre Schuld nicht bestraft werden sollen. Und im Kapitel 59 von Jesaja sagt Gott, ich habe keinen einzigen gefunden, wie da im Hesekiel auch. Und jetzt muss ich selber in der Riss stehen. Jetzt muss ich selber das übernehmen. Und in Jeremia 5 lesen wir in der ersten Vers Folgendes. geht doch einmal durch die Straßen von Jerusalem und schaut euch um. Sucht alle Plätze ab. Wenn ihr auch nur einen einzigen findet, der sich an das Recht hält und auf den man sich verlassen kann, dann will ich ganz Jerusalem vergeben. Denn die Leute in dieser Stadt lügen selbst dann noch, wenn sie in meinem Namen schwören. Doch du, Herr, suchst nach aufrichtigen Menschen. Und ich die Worte gelesen habe, hat sich für mich immer wieder die Frage gestellt, für was und wen stehe ich ein? Für wen stehe ich in Riss? Oder für was stehe ich in Riss? Welcher Ort hat mir vielleicht Gott aufs Herz gegeben? Ich bin viele, viele Jahre Teil von verschiedenen MIP-Gruppen gewesen. Das heisst Mütter im Gebet. Das sind Mütter, die für Schulen beten, aber auch immer wieder ganz bewusst im Gebet einstehen. Und ich glaube, dass aus diesen Gebeten ganz viel Segen entsteht. Und ich habe mich in den letzten Jahren aber etwa mal die Frage gestellt, was ist denn mit der VIP-Gebetsgruppe? Und dabei meine ich jetzt nicht die VIP-Gruppe, die wir für Alpha Life installiert haben oder wenn wir Live on Stage organisiert haben, dass wir uns zum Gebet treffen, für Menschen zu beten, die uns auf dem Herz sind, dass sie zum Glauben kommen, sondern ich habe es übersetzt mit Väter im Gebet. Wie stehen die Väter für ihre Kinder im Glauben ein? Oder überlassen sie das den Müttern? Ich hoffe und ich bin eigentlich auch überzeugt, dass ganz viele Väter diese Verantwortung auch wahrnehmen und für ihre Familie im Gebet einstehen. Und so ein Segen sind für ihre Familie. Auch wenn sie das nicht in Form von einer MIP-Gruppe machen. Aber ich möchte euch alle, auch euch Väter, alle ermutigen, diese Verantwortung immer wieder ganz bewusst wahrzunehmen, zusammen mit euren Frauen. Aber der Text von Jeremia, vom Habakuk, geht eben weiter als nur das Wohl über unsere Familie. Gott sucht aufrichtige Menschen in unseren Städten und Dörfern. Gehören wir zu diesen Menschen, die für unser Volk in Riss stehen können? Persönlich ist es mir natürlich auch in meiner Funktion als Stadtpräsidentin immer wieder ein Gebetsanliegen, meine Stadt Gott anzulegen. Ich will für sie einstehen, auch für das, was da in der Stadt nicht gut läuft und was ihm wahrscheinlich keine Ehre macht. Nicht etwa, weil ich irgendwie besser wäre. Ich bin auch täglich auf Gottes Gnade und Vergebung angewiesen. Aber ich glaube, dass Gott mein Herz sieht und dass das auch für Menschen in dieser Stadt kann zum Segen werden. Ganz egal, was sie glauben oder denken und ob sie Gott kennen oder nicht. Möge Gott auch mit unserem Land, mit unserer Stadt, mit unseren Dörfern, mit unserer Welt Erbarmen haben. Wo denkst du, ist dein Platz, wo du sollst in Riss stehen, aus Gottes Sicht? Wo haltet Gott nach dir Ausschau? Dann, im zweiten Teil, haltet der Habakuk Rückschau. Also was bedeutet jetzt die Theophanie? Wörtlich bedeutet das eine Offenbarung von Gott. So schreibt auch der Graham Scroggy oder Scroggy, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, oder der Theophanie in seiner Bibelauslegung Know Your Bible zum dritten Kapitel vom Habakuk. Das bedeutet ein feierliches Lied über das Offenbarwerden von Gott. Wo ist Gott in all dem, was Gottes Volk erlebt hat? Und die Rückschau ist ein Lied voller Bilder, eben wie wir sie auch aus den Psalmen kennen, die manchmal auch nicht ganz einfach zu verstehen sind. Aber sie sollen die Fürsorge von Gott für sein Volk vom Auszug aus Ägypten bis nach Kanaan in dieser Rückschau zeigen. Und wir lesen jetzt die Verse miteinander und ich lese sie euch vor. Gott kommt von Themam her, vom Bergland Paran zieht er heran, der heilige Gott. Sein Glanz strahlt über die Himmel, sein Ruhm erfüllt die ganze Erde. Wie das Sonnenlicht bricht seine Herrlichkeit hervor, um ihn leuchtet es hell und in den Strahlen verbirgt seine Macht. Vor ihm hergeht die Pest, und wo er vorbeigezogen ist, greift die Seuche um sich. Wo immer sein Fuß hintritt, bebt die Erde, trifft sein Blick die Völker, so schrecken sie zusammen. Berge aus uralter Zeit bersten auseinander, Hügel, die ewig schon bestehen, sinken in sich zusammen. So schreitet er wie früher über unsere Erde. Ich sehe die Zelte der Kuschiter zittern und auch die der Midianiter geraten ins Wanken. Wem gilt dein Zorn, Herr? Den großen Strömen und den Fluten des Meeres? Gegen wen ziehst du mit deinen Pferden in den Krieg? Wohin rasen deine siegreichen Streitwagen? Jetzt holst du den Bogen zum Kampf hervor. Du hast geschworen, dass deine Pfeile treffen. Du spaltest die Erde, bis Ströme hervorbrechen. Bei deinem Anblick erbeben die Berge, dichter Regen prasselt nieder, das Meer braust, seine Wogen türmen sich auf. Sonne und Mond verfinsten sich, wenn dein leuchtende Pfeile fliegen und dein Speer am Himmel aufblitzen. Ja, voll Zorn schreitest du über die Erde und schlägst die Völker, wie man Weizen drischt. Doch du bist gekommen, um dein Volk zu retten. Du stehst dem König bei, den du eingesetzt hast. Vom Palast des Unterdrückers reißt du das Dach herab. Nur noch ein paar Grundmauern bleiben übrig. Seine Heerführer wollen unsere Truppen zernichten. Schon stürmen sie heran und freuen sich darauf, uns Wehrlose in einen Hinterhalt zu locken und zu töten, wie ein Löwe seine Beute. Doch du durchbohrst sie mit ihren eigenen Pfeilen. Für deine Pferde bahnst du dir einen Weg mitten durchs Meer, auch wenn seine Fluten noch so hoch steigen. Ihr merkt, das ist ein ganzer Strauß von Sachen, wo man da könnt. Jeder einzelne Vers würde auf irgendeine Situation hindeuten. Und das würde wahrscheinlich auch der Rahmen von dem Gottesdienst heute Morgen sprengen. Aber die geografischen Angaben, Temam, Gebirge Paran, Kushan und Midian, haben alles für die Finden von Israel gesprochen. So war zum Beispiel Temam eine grosse Stadt in Edom und steht für ganz Idumea. Und Kushan ist wahrscheinlich das Gleiche wie Kusch oder Äthiopien. Im Vers 11 bezieht sich die Geschichte von Josua, wo Gott gebeten hat, dass er auch die Sonne und den Mond anhalten möchte, damit sie siegen können. Und im Vers 15, wo es um die Ross geht, die durchs Meer gehen, kommt einem sicher der Durchzug durchs Rote Meer in den Sinn, wo das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Und der Martin hat es letzten Sonntag schon angesprochen, es ist aus unserer Optik nicht immer ganz verständlich, die Bilder vom Kampf und von diesen siegreichen Schlachten und ein Bild von unserem gnädigen und barmherzigen Gott und das irgendwie zusammenzubringen. Und ich muss da immer, wenn ich so Text lese, an meine verstorbene Freundin Monika denken, die immer wieder sehr Mühe gehabt mit dem gewalttätigen Gott im Alten Testament. Aber inzwischen weiss ich, dass sie die Herrlichkeit Gottes sieht und dass sie sicher auf all ihre Fragen längstens eine Antwort bekommen hat. Und das ist ehrlich gesagt auch meine Hoffnung für mein Leben, weil ich eigentlich auch keine Antwort habe, wie man diese beiden Sachen einfach so locker miteinander zusammenbringt. Auch am heutigen Tag, in der heutigen Zeit, wo wir heute unterwegs sind. Aber zurückzuschauen und Rückschau zu halten, das gehört in meinem Leben auch dazu. Ich verfasse seit Jahren, das wissen einige von euch, jedes Jahr einen Weihnachtsbrief, wo ich das vergangene Jahr noch mal Revue passieren lasse. Und dabei ist mir immer ganz wichtig, dass die Menschen, die das lesen, und da gibt es auch einige darunter, die Gott überhaupt nicht kennen, können sehen, was Gott in unserem Leben im vergangenen Jahr gewirkt hat. Natürlich mache ich das nicht so poetisch, wie das Habakuk macht da im dritten Kapitel. Aber es soll trotzdem zeigen, dass der Glaube in unserem Alltag eine Bedeutung hat, dass er damit verwoben ist und dass seine Liebe und Fürsorge uns durchträgt, auch durch Krämpfe und auch durch Schwierigkeiten. Und wenn ich heute so ein bisschen zurückschaue auf die vergangenen 3 Jahre als Standortleiterin, dann bin ich Gott ebenfalls unendlich dankbar für seine Versorgung. So oft habe ich über sein super gutes Timing gestaunt. Ich habe mich gefreut, wenn mir Sachen plötzlich leicht gefallen sind. oder wenn ich im richtigen Moment eine gute Idee bekommen habe. Aber auch zu spüren, dass ihr immer wieder hinter mir gestanden seid und mich unterstützt habt mit allem, was ihr, mit all euren Gaben, das hat mich immer wieder tief im Herz berührt. Und ich habe schon wieder bei der Verdankung gesagt, auch die Zusammenarbeit mit Miriam war mir da ein ganz grosses Geschenk von Gott. Ich möchte für ihn, für all das, Gott die Ehre geben. Was ich in dieser Zeit habe lernen, was ich in dieser Zeit erleben durfte und was ich in dieser Zeit auch als besonderes Privileg erlebt habe. Nämlich das, dass man als Aufgabe, als Job, kann man sagen, als sein tägliches Brot, darf Reich Gottes Arbeit machen. Ich durfte wunderbare Menschen kennenlernen, gerade auch innerhalb unserer Division. Und ich werde insbesondere auch die Auszeiten mit den Standortleitenden in Zukunft sicher vermissen. Der Habakuk hat also Rückschau gehalten. Und dann hat er gesehen, bis dahin hat Gott geholfen. Aber wie geht es jetzt weiter? Dann kommt der Vers 16. Als Gott mir dies alles zeigte, fing ich am ganzen Leib an zu zittern. Seine Worte ließen meine Lippen beben, der Schreck fuhr mir in die Glieder und ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Aber nun will ich ruhig auf den Tag warten, an dem das Unheil über dieses Volk hereinbricht, das zum Angriff gegen uns bläst. Ich bin nicht eine Person, die von Gott in der Vergangenheit grosse Gerichtsprophezeiungen bekommen hat. Aber ich habe immer wieder Menschen in meinem Umfeld, die den Eindruck mir vermitteln oder auch sagen, Gott hat ihnen das gezeigt, dass sich unsere Welt plötzlich ganz drastisch verändern könnte. Und sie sich dann überlegen, ja, wie könnten wir uns jetzt da optimal darauf vorbereiten, wenn dann das passiert. Ich kann euch sagen, mir geht es in so einem Moment immer so ein bisschen wie am Habakuk da. Mir wird es dann sehr, sehr mulmig zumut, wenn ich das höre. Auch natürlich im Moment ganz besonders, weil ich weiss, dass in so einem Moment, wenn die Welt wirklich würde, unsere, ich sage jetzt westliche Welt, die so schön geordnet ist, wenn die wirklich würde aus den Fugen geraten, dann würde ich auch nicht nur die Verantwortung haben für mich und den Christoph und vielleicht noch meine engste Familie, sondern ich hätte die Verantwortung für eine ganze Stadt. Und dann wird es mir tatsächlich ein weich um Knie. Aber dann ist der Vers vom Habakuk, der nachher kommt, mir ganz ein grosser Trost. Man spürt nämlich förmlich, wie er zur Ruhe kommt. Wie er sich entschließt, jetzt warte ich einfach auf das, bis das passiert. Ich verfalle nicht irgendwie in einen Aktivismus oder ich komme in eine Glaubenskrise, sondern ich vertraue trotz düstersten Aussichten ganz Gott. Und wenn wir alle zusammen, und das bin ich nicht allein, wenn wir in die Welt schauen, sei es jetzt ganz im Kleinen, in unserem persönlichen Umfeld, aber auch im Grossen, dann merken wir, es braucht wahnsinnig wenig, dass aus einem kleinen Feuer ein Flächenbrand wird. Sei das in einem kleinen Konflikt, in einem innerfamiliären Streit oder sei das aber auch weltpolitisch, wenn man so hört, wer mit wem sich gerade wieder trifft und wer wem hilft und wer wem irgendwie welche Lösungen bringen will, dann bin ich schon nicht so sicher, ob es auf dieser Welt gut kommt. Und dass nicht plötzlich von einem Tag auf den anderen auch unsere Welt könnte unter Opsi sein, wie sie es jetzt schon an ganz vielen Orten eh schon ist, wenn ich an Sudan denke, wenn ich an Afghanistan denke, wenn ich an Syrien denke, wo man nichts mehr lesen in der Zeitung. Ich habe aber nie mitbekommen, dass der Krieg aufgehört hat. Wenn ich an ganz viele andere Konfliktorte auf dieser Welt denke. Wenn ich auch an den Gaza-Streifen denke, an Israel. Wenn ich an die Ukraine denke. Also wir könnten endlos weiter aufzählen. Und trotzdem wollen wir auf Gott warten. Und dazu habe ich für mich einfach ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich euch mitgeben möchte. Wie gehe ich damit um, wenn Gott mir prophetisch etwas zeigt, was vielleicht jetzt nicht gerade nur mich betrifft, sondern auch andere Menschen? Wie gehe ich mit dem Dilemma um, eben zwischen dem Abba, liebenden Vater, und dem mächtigen Gott, der Gericht bringen kann. Und wie können wir vom Habakkuk lernen, auf Gott zu warten und nicht plötzlich selber versuchen, in eine Richterposition zu kommen? Und dann, ganz am Schluss von dem Gebet, fasst der Habakkuk nochmal einen weiteren Entschluss. Und den möchte ich euch auch noch lesen. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten und unsere Felder wächst kein Getreide. Noch fehlen auch die Viehställe stehen leer. Und doch will ich jubeln, weil Gott mir hilft. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte. Wie eine Gazelle kann ich über die Berge springen. Egal, wie die Umstände sind, ich will an Gottes Güte festhalten und jubeln. Er macht seine Freude völlig unabhängig vom Umstand. Er erklärt Gott zum Grund von seiner Freude. Und der Grund ist nicht verrückbar. Es ist einfach jubeln, wenn die Lieblingsmannschaft gewonnen hat. Es ist einfach zu jubeln, wenn es die Nazi gut macht an der Euro. Aber wie viel schwerer ist es zu jubeln, wenn es einem gar nicht zum Jubeln zumut ist. Was mich an dem Satz vom Habakkuk so beeindruckt, ist, dass er einfach an dem Grund zum Jubeln festhaltet, weil er um die Rettung von Gott weiss. Mir ist beim Vorbereiten immer wieder das Lied von Bonhoeffer in Sinn gekommen, von guten Mächten wunderbar geborgen. Und das singen wir so, manchmal so in schöner Stimmung, es ist so eine schöne Stimmung. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass er den Text auf irgendeiner Britsche in einem Konzentrationslager geschrieben hat, wo er von Kerzenlicht schickt, schreibt, wo es garantiert sicher keine Kerzen gegeben hat. Wenn er von einem Kelch redet, der bitter ist, ja, wo er einfach aus Gottes Hand annimmt und dann immer wieder der Refrain: Ich bin gehalten in diesen guten Händen. Und ich glaube, das ist genau das, was es bedeutet, was der Habakkuk da beschreibt. Egal wie die Umstände sind, ich halte an dieser Verheißung von Gott fest. Ich halte an dem Grund von der Freude fest. Im Römer 5, Vers 11 lesen wir: Doch das ist nicht der einzige Grund unserer Freude. Wir loben Gott und danken ihm durch unseren Herrn Jesus Christus, der uns schon jetzt mit Gott versöhnt hat. Das ist der Grund der Freude, dass Jesus für uns gezahlt hat. Er ist als Erster in den Riss für uns getreten. In dem Sinne vom Habakkuk immer und immer wieder zur Hand nehmen und wir entdecken, dass Gott, dass Jesus, dass der Heilige Geist unser Grund zum Jubeln ist. Amen.